Kein Dorf? Dann ist das dein Podcast für mehr Unterstützung im Elternalltag mit Julia und Katharina. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kein Dorf.
Hallo, schön, dass ihr wieder da seid.
Ja, schön, dass ihr wieder zuhört. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Woche, dass euch die letzte Folge gut gefallen hat und insgesamt unser Sommer-Special, was wir die letzten Wochen über gemacht haben. Heute starten wir mit einem neuen Themenblock, aber bevor es losgeht, erzählen wir euch ein bisschen, was die letzten Tage so bei uns los war. Was war bei dir so los?
Ich muss noch ganz schnell sagen, du hast es tatsächlich geschafft, das Sommer-Special nochmal unterzubringen.
Ja.
Ich habe versucht, dich so laut loszulachen, damit du noch in Ruhe zu Ende reden kannst, aber du liebst diesen Begriff einfach und ich feiere es sehr. Ich finde es schön, dass du es nochmal unterbringen konntest. Also falls ihr es noch nicht gehört habt, machen wir an dieser Stelle nochmal Werbung. Hört euch durch die letzten, ich glaube es waren 4 Folgen.
Ja.
Unseres Sommer-Specials. Der Sommer ist ja noch nicht rum und heute verlängern wir sozusagen das Special in ein Eingewöhnung-Fremdbetreuung-Special, nämlich, ja, das wird uns die nächsten Folgen beschäftigen. Aber bevor wir dazu kommen, ja, was gibt's Neues bei mir? Bei mir geht der Sommer sozusagen auch zu Ende. Also ich habe schon einen Blick auf das Ende. In wenigen Wochen startet die Arbeit und die Elternzeit ist rum. Ich habe es hier schon mal an anderer Stelle gesagt. Es ist so ein lachendes und ein weinendes Auge. Und es wird eine richtig, richtig spannende Einstiegszeit. Ich werde nämlich das erste Mal seit 4,5 Jahren, 5 Jahren, keine Ahnung, also das erste Mal überhaupt, seitdem ich Mama bin, 2 ganze Wochen nicht da sein. Und ich könnte jetzt schon wieder heulen, wenn ich das so ausspreche. Also ich glaube, es wird uns allen sehr, sehr, sehr schwer fallen. Gleichzeitig glaube ich auch irgendwie mal wichtig für mich sein, mal wieder nur ich zu sein sozusagen und mich darauf fokussieren zu können, was für den Start in die Arbeit, glaube ich, super gut ist. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch jetzt schon irgendwie, ich schiebe jetzt schon Panik davor, dass ich ja dann 2 Wochen nicht da bin. Das beschäftigt mich auf jeden Fall jetzt schon und damit einhergehend auch wächst gerade meine To-Do-Liste im Kopf, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich will jetzt noch ganz viele Sachen schaffen, die ich danach garantiert nie wieder schaffe, so ungefähr. Also von, ich will den Keller nochmal ausmisten, bis ich möchte ein aktuelles Fotobuch noch zu Ende gestalten und die Wohnung soll irgendwie einigermaßen sauber sein, weil danach bestimmt erstmal nicht mehr so gut das einzubauen ist, wie es jetzt funktioniert. Und ja, dann kommt irgendwie auch noch dieser Part so, oh, ich muss irgendwie auch zwischendurch, möchte ich gerne auch nochmal irgendwie vielleicht nur was für mich machen, um so die Batterien aufzufüllen, bevor es dann in die Arbeitswelt startet. Da ist mein Kopf gerade irgendwie ständig am Kreiseln, weil ich denke, oh, ich muss noch 1000 Sachen machen oder ich will noch 1000 Sachen machen und gleichzeitig rennt mir irgendwie die Zeit davon und ja, ihr kennt das bestimmt, dieses Gefühl. Das ist auf jeden Fall gerade das, was mich beschäftigt.
Ja, weil ich kann das so nachempfinden. Bei mir ist das ja jetzt fast genau ein Jahr her, dass ich aus der Elternzeit gekommen bin und wieder in den Job eingestiegen bin. Deswegen fühle ich das gerade sehr, was du sagst. Und du bist die 2 Wochen weg, weil du eine Einarbeitung machst, die nicht in Berlin stattfindet, ne? Um das für die da draußen zu erklären.
Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Ja, genau. Also ich fahre nach Heidelberg und mache da 2 Wochen Eingewöhnung und habe dann auch ein Wochenende.
Eingewöhnung machst du?
Eingewöhnung. Das ist freudscher Versprecher, genau. Ich mache 2 Wochen Eingewöhnung. Das trifft es aber wahrscheinlich auch ganz gut. Ich muss mich nämlich ja auch erstmal wieder reinfinden. Ich lerne ganz viele neue Kollegen kennen. Ich freue mich wirklich wahnsinnig drauf. Also ich erwische mich jetzt schon wieder. Ich habe es erzählt, ich bin Journalistin. Ich erwische mich jetzt dabei, wann immer ich Themen, also ich werde, ich glaube, das darf ich so offen hier erzählen, man kann es eh anschließend googeln quasi. Ich werde für ein Portal arbeiten, was auch Lokalnachrichten in Heidelberg berichtet und habe ganz, ganz viel schon dazu gelesen, natürlich. Und wann immer irgendwo Heidelberg aufploppt, habe ich schon in meinem Hinterkopf irgendwie Themenideen und ich habe tatsächlich auf meinem Handy, wo ich immer so Notizen mache und Listen schreibe und so, habe ich jetzt schon eine Liste, die heißt Themenideen. Und wann immer mir irgendwas in den Kopf kommt, schreibe ich es jetzt schon wieder auf. Also ich freue mich mega drauf und ja, mir juckt es förmlich in den Fingern, endlich wieder Artikel zu schreiben und mich wieder so ein bisschen in die Nachrichtenwelt mehr reinzufuchsen. Also das wird, glaube ich, richtig, richtig cool und gleichzeitig, ja, ist es schon auch eine Art Eingewöhnung, nicht nur eine Einarbeitung, sondern auch eine Art Eingewöhnung wieder nach so langer Zeit.
Auf jeden Fall. Ist vielleicht auch ein schönes Thema für eine der künftigen Podcast-Folgen, wie das so ist, aus der Elternzeit zurückzukommen und dann wieder in den Job zu starten. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil die Erfahrung, 2 Wochen weg zu sein, habe ich auch noch nicht gemacht. Ich glaube, das längste waren jetzt 4 Nächte, die ich nicht da war. Und was ich immer total krass finde, also auch schon, wenn es weniger Nächte sind, denke ich so, was ist mit meinem Kind passiert? Also im Positiven, so was kann er jetzt? Und ich war irgendwie 2 Tage nicht da und ich habe gefühlt irgendwie den Gedanken, da ist ein neues Update draufgespielt worden. Und jetzt ist irgendwie neue Features. Er kann das und er kann das. Das finde ich immer total krass, wenn man dann ja eine bestimmte Zeit nicht mit den Kindern verbringt. Aber ich glaube, es wird auch total cool, wenn du dann auch die Nächte für dich hast und irgendwie morgens alleine frühstücken kannst. Das sind so die Momente, die ich immer sehr genieße, wenn ich mal nicht zu Hause bin.
Ja, ich bin echt total gespannt, weil ich fürchte, dass ich das so gar nicht genießen werde. Diese Allein-Momente, ich werde mir wahrscheinlich irgendwie ständig externe Bespaßung suchen, keine Ahnung, werde morgens schon ganz viel Nachrichten lesen und so, um einfach so ein bisschen, ja, zum einen natürlich für die Arbeit drin zu sein, aber zum anderen, glaube ich, auch, um mir die Alleinzeit irgendwie zu überbrücken. Aber tatsächlich, glaube ich, wahrscheinlich wird es nach Feierabend dann so eintreten, dass zum einen es einfach gut sein wird, den Kopf so ein bisschen ruhen zu lassen, das alles mal sacken zu lassen, was man neu mitnimmt. Vielleicht auch mal, ich hoffe, dass es zustande kommt, mal einen Abend mit den neuen Kollegen vielleicht schon mal verbringen und irgendwie was trinken gehen oder so, um da auch mal ein bisschen näher sich außerhalb von der Arbeitswelt kennenzulernen. Und selbst wenn das nicht klappt, wohnt mein Bruder in der Nähe. Das heißt, den werde ich garantiert in der Zeit mal sehen. Und ja, irgendwie die Feierabende sozusagen werden dann, glaube ich, schon Ausruhzeit sein. Und insbesondere das Wochenende, was zwischen diesen 2 Wochen liegt, ja, wird sicherlich ungewohnt, aber ungewohnt entspannt sein. Ich glaube, das werde ich vielleicht einfach mal im Bett verbringen oder so. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht auch nicht, aber ja, das ist gerade so meine Vorstellung.
Ja. Ja, ist lustig, weil das ist genau zu der Zeit, in der wir umziehen, wenn du in Heidelberg bist. Also ist für uns beide, glaube ich, dann eine aufregende Zeit, diese 1-2 Wochen. Und das ist auch das Thema, was mich gerade sehr beschäftigt, weil wir jetzt noch ungefähr 6 Wochen haben und jetzt geht's los mit, ja, den ganzen To-Dos. Also ich habe auch eine sehr volle To-Do-Liste, wo ähnliche Sachen draufstehen. Wir müssen nämlich auch unseren Keller noch ausmisten und ja, hier irgendwie durch die Schränke gehen, gucken, was soll mit in die neue Wohnung, was soll nicht mit, was kann gespendet werden, was kann irgendwie entsorgt werden. Ja, und dass wir tatsächlich auch schon angefangen haben, die ersten Kisten zu packen. Also, dass wir jede freie Minute gerade nutzen, weil Stichwort ist auch hier wieder kein Dorf, dass wir abseits der Kita nicht wirklich regelmäßige Unterstützung haben und deswegen nutzen wir gerade jede Minute. Meine Eltern und meine Patin waren letztens da und haben uns ganz toll geholfen. Die kommen auch kurz vor dem Umzug nochmal und helfen uns. Da bin ich sehr dankbar für und ja, dann bin ich gespannt, wie wir das so über die Bühne bekommen. Bin aber recht zuversichtlich, weil wir bei diesem Umzug jetzt auch das erste Mal ein Umzugsunternehmen haben, was uns dann die ganzen Sachen nach Leipzig fahren wird. Und in Leipzig selbst haben wir ja dann auch Freunde und ein bisschen mehr Familie. Deswegen bin ich optimistisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, es wird wieder wahnsinnig viel Arbeit, weil auch die Umzüge, als wir noch kein Kind hatten, super anstrengend sind. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Aber ich habe jetzt auch irgendwie eine total große Vorfreude auf die neue Wohnung, auf Leipzig, auf einen neuen Lebensabschnitt und bin echt sehr, sehr gespannt, wie das alles so wird.
Ich auch. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und ich bin auch schon jetzt total gespannt, ob unsere Sprachnachrichten dann erstmal weniger umfangreich werden. Wir können uns ja outen, dass wir gefühlt täglich eine Stunde füllen mit Sprachnachrichten über Gott und die Welt. Und Ich bin schon sehr gespannt, ob wir beide das erstmal runterschrauben, weil wir irgendwie ganz viel Eindrücke zu verarbeiten haben und erstmal die Zeit dafür fehlt. Oder ob wir es raufschrauben, weil wir einfach so viel zu erzählen haben, dass wir es jeden Tag trotzdem noch loswerden müssen, weil wir sonst beim nächsten Gespräch nicht mehr wissen, was alles passiert ist in der Zwischenzeit. Und ja, bin gespannt, wie wir das handhaben, freue mich aber schon total drauf, ja, ganz viel Neues dann zu hören natürlich und ganz viel Neues zu erzählen und dein Feedback zu allem zu kriegen, wie immer, genieße ich das ja sehr.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, aber ich glaube, beides ist vollkommen okay. Also wenn ich mich mal nicht melden sollte, weil ich da zwischen den Umzugskisten mit einem Zweijährigen sitze, du weißt ja, wie die Lage ist.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir können diesmal tatsächlich einen richtig guten Übergang machen, nämlich von Umzugskisten mit einem Zweijährigen hin zu, ihr startet ja dann auch in eine neue Kita. Und wir rollen das Thema so von vorne auf sozusagen. Nächste Woche wird es hier um die Eingewöhnung in der Kita gehen, also da wirklich nochmal ganz konkret. Und diese Woche wollen wir aber erstmal bei Null starten und sagen, wie ist es eigentlich überhaupt mit Fremdbetreuung? Und da kann ich ja gleich mal reinwerfen und sagen, ihr seid jetzt schon im zweiten Anlauf, aber wie war es denn beim ersten Mal? Wann kam denn das Thema überhaupt bei euch auf, dass ihr Fremdbetreuung benötigt?
Das kam auf im Laufe der Schwangerschaft tatsächlich schon. Also wir haben uns relativ intensiv Gedanken darüber gemacht, wie wir das erste Jahr mit Baby gestalten wollen, und hatten ursprünglich überlegt, dass wir uns das 50-50 aufteilen. Also dass ich 6 Monate mit dem Kleinen zu Hause bin und dass wir dann wechseln. Das war der ursprüngliche Plan, kann ich schon mal anteasern, dass der nicht aufgegangen ist. Aber Gedanken zur Fremdbetreuung haben wir uns während der Schwangerschaft gemacht. Ich weiß auch, dass ich dich da auch häufig nach euren Erfahrungen gefragt habe. Und ich habe natürlich auch durch Freunde, aber auch durch die Medien sehr schnell mitbekommen, dass man sich gerade hier in Berlin sehr, sehr früh drum kümmern muss, wenn man eine Fremdbetreuung in Anspruch nehmen muss. Das heißt, das war Thema in der Schwangerschaft. Und dann habe ich meinen Mutterschutz genutzt, also die letzten 6 Wochen vor der Geburt meines Sohnes, um hier die Kitas in der Umgebung anzuschreiben. Und das ging dann alles relativ schnell, dass wir, ich weiß noch, eine Woche bevor mein Sohn dann auf die Welt gekommen ist, haben wir die Kita angeschaut, zu der er auch heute geht. Und das war so ein bisschen der Weg dahin. Und uns beiden war aber schon zu dem Zeitpunkt klar, dass wir den Kleinen mit einem Jahr in eine Fremdbetreuung geben wollen, weil wir ehrlicherweise auch keine Alternative hatten. Also wir wussten, dass wir uns ein Jahr finanziell leisten können, beide nicht voll zu verdienen, dass wir das gut überbrücken können, aber dass nach einem Jahr quasi das normale Einkommen wieder reinkommen muss. Und deswegen war die Entscheidung dann sehr schnell, dass wir die Fremdbetreuung in Anspruch nehmen wollen. Wir haben aber dann auch gleichzeitig entschieden, dass wir, als er noch so klein war, nicht so viele Stunden nehmen wollen. Also ich glaube, am Anfang hatten wir 5 bis 7 Stunden, also dass er jetzt nicht den ganzen Tag dort verbracht hat, und da konnten wir uns dann immer ganz gut aufteilen, und inzwischen sind wir mit den Stunden so ein bisschen höher gegangen, weil wir einfach gemerkt haben, dass er sich total wohlfühlt, aber da kann ich später noch was zu sagen. Also das war der Weg dahin, dass wir wussten, das erste Jahr bekommen wir ohne Fremdbetreuung hin, aber dadurch, dass keine Familie in der Nähe ist, keine Großeltern, die vielleicht 1-2 Mal die Woche den Tag mit dem Kleinen verbringen können, war dann die Entscheidung sehr schnell gefallen dafür.
Ja, ich kann mich noch total gut an das Gespräch mit meinen Eltern erinnern. Das war bei uns ja ganz ähnlich, dass unsere Tochter auch mit einem knappen Jahr ein bisschen älter war. Sie 1 Jahr und 4 Monate letztendlich in Fremdbetreuung gegangen ist, damals zu Tagesmüttern, weil wir einfach schlicht ergreifend gar keinen Kita-Platz gekriegt haben, obwohl wir gerne auch von vornherein sie in eine Kita gegeben hätten. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall kann ich mich noch gut an das Gespräch mit meinen Eltern erinnern, als wir das so erzählt haben, dass wir uns darum jetzt quasi schon bemühen. Das war, glaube ich, auch noch bevor sie auf der Welt war oder kurz nachdem sie auf der Welt war. Und meine Eltern da das gar nicht verstanden haben und gesagt haben, das ist doch total schlecht und wie kann das sein? Du musst doch noch zu Hause sein. Also noch so ein bisschen in diesem klassischen Rollenbild zum einen gefangen waren, glaube ich. Was die schon lange nicht mehr sind, aber es waren so ihre ersten Gedanken als werdende oder frisch gebackene Großeltern. Plus, sind im Westen groß geworden. Da gab es das einfach auch nicht so weit verbreitet. In der DDR war das halt gang und gäbe. Das heißt, hier in Berlin war das irgendwie auch nichts Neues. Oder ich glaube, in Berlin sind wir andauernd eher gefragt worden, ja, wann geht sie denn, wann geht sie denn? Aber niemand hat gesagt, wie, sie geht schon? Oder das ist aber früh. Die Reaktion kam dann eigentlich eher aus meinem familiären Umfeld oder aus unserem familiären Umfeld. Und ich weiß noch, dass ich da auch dann total schlechtes Gewissen anschließend nochmal hatte, was ich sowieso schon hatte, weil ich dachte, die ist noch so klein und wir müssen sie dann irgendwie weggeben, mehr oder weniger. Und wie wird das, wenn die dann stundenlang außer Haus ist? Aber es war bei uns ganz genauso, es wäre nicht anders gegangen. Finanziell, ja, hätte ich vielleicht auch in Teilzeit arbeiten können oder mein Mann, einer von uns. Aber letztendlich hätte das an der Stundenzahl jetzt auch nicht so wahnsinnig viel geändert, wie du schon sagst. Dieser Kita-Gutschein, den es in Berlin gibt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in Berlin ist die Kita-Betreuung ja kostenlos und man bekommt einen Gutschein dafür. Und dieser Gutschein ist aber auf eine bestimmte Stundenanzahl festgelegt. Und da gibt es eben diese eine Kategorie 5 bis 7 Stunden. Die bekommt man im Normalfall, wenn man nicht gerade nachweist sozusagen, dass man mehr braucht, weil man berufstätig ist, dann ist das im Normalfall diese 5 bis 7 Stunden Regelung. Und die meisten Einrichtungen, so ist zumindest meine Erfahrung, bieten aber 5 Stunden eher gar nicht an, weil es dann nur so ein halber Platz ist und die das dann ungern vergeben. Bei den Tagesmüttern damals war das keine Option, also da musste sie quasi genau diesen Zeitraum gehen, die 7 Stunden, weil die einfach den ganzen Rhythmus darauf abgestimmt hatten. Ja, und das ist mir schon extrem schwer gefallen am Anfang. Das weiß ich noch, dass ich einfach ein so, so schlechtes Gewissen hatte.
Ja, das kann ich. Das kann ich total verstehen. Du hast ja gerade gesagt, dass deine Tochter am Anfang zur Tagesmutter gegangen ist, aber es war jetzt keine bewusste Entscheidung für eine Tagesmutter und gegen eine Kita, oder? Sondern ihr musstet quasi.
Ja, also das war wirklich der einzige Ort von 40 oder so ähnlich, wow, die sich überhaupt zurückgemeldet haben mit der Chance auf den Platz sozusagen. Und ja, im Nachhinein weiß ich auch wieso. Wir hatten nämlich leider überhaupt gar keine gute Erfahrung mit den Tagesmüttern. Es war leider keine besonders schöne Einrichtung. Ich will jetzt niemandem Angst machen, aber meine Wahl würde danach immer auf eine Kita fallen, wo die Kontrollmechanismen einfach nochmal ein bisschen größer sind, weil mehr Leute da sind, die vielleicht Auffälligkeiten bemerken, weil auch mehr Eltern da sind, die vielleicht Auffälligkeiten bemerken würden. Ja, das kann ich von meiner Seite her nur sagen, dass mir das nicht gefallen hat oder dass uns das nicht gefallen hat, dass es viele Dinge gab, die uns hätten vorher auch auffallen müssen. Und letztendlich haben wir Glück im Unglück gehabt, muss man sagen. Unsere Tagesmütter haben uns und 9 weitere Familien damals vor vollendete Tatsachen gestellt, dass sie innerhalb von 4 Wochen ihre Einrichtung schließen werden. Davon war dann noch eine Woche Urlaub und die 2 weitere Wochen haben die Kinder quasi im Chaos da zugebracht. Da wurden parallel schon Möbel abgebaut, da standen zig Kartons rum. Leider hatten wir zu dem Zeitpunkt nicht wirklich eine andere Möglichkeit, sodass wir das mehr oder weniger durchziehen mussten mit einem wahnsinnig, wahnsinnig schlechten Gewissen. Wir haben dann schon versucht, so viel wie möglich quasi von zu Hause aus zu steuern. Ich habe dann parallel gearbeitet und unsere Tochter teilweise betreut, weil ich eben aus dem Homeoffice gearbeitet habe und das irgendwie versucht, mit meinem Arbeitgeber auch zu klären, dass wir das einigermaßen unter einen Hut bekommen. Aber ja, 10 Familien standen dann von jetzt auf gleich da ohne einen Betreuungsplatz. Und ich kann mich auch da noch dran erinnern, dass es so ein krasses Gefühl war, wie machen wir jetzt weiter, wenn wir halt gar keinen Platz kriegen. Ich weiß noch, dass sie damals gesagt haben, ja, jetzt ist es doch total super, weil jetzt kommen ja dann die Sommerferien. Und ich dachte, naja, im Normalfall ist es jetzt eigentlich der schlechteste Zeitpunkt, weil die Kita-Plätze werden Anfang des Jahres vergeben und halt nicht zu den Sommerferien hin. Und zum Glück haben wir hier dann wirklich uns täglich dumm und dämlich telefoniert und ja, haben hier die Kita quasi terrorisiert, die bei uns in der Straße ist, und haben jeden Tag angerufen und gesagt, wir wissen, wir gehen ihnen tierisch auf den Sack, aber wir haben wirklich, wirklich Probleme. Wenn sie irgendeine Chance sehen auf einen Platz in den nächsten paar Monaten, dann würden wir sofort einen Vertrag unterschreiben, wenn wir können. Die Kita hatten wir tatsächlich auch quasi bei der ersten Runde schon bevorzugt, hatten uns die da auch angeschaut und waren da auch zum Vorgespräch und wussten auch, dass wir wahrscheinlich, wenn unsere Tochter Ü3 ist, einen Platz sicher hätten. Das heißt, zum regulären Wechsel von Tagesmüttern sowieso zur Kita, da hätten wir mehr oder weniger einen Platz sicher gehabt, aber eben so kurzfristig gab es eigentlich keine Chancen. Und dann haben wir ein riesiges Glück gehabt, dass eine Familie aus der Kita weggezogen ist und die von jetzt auf gleich den Kita-Platz aufgekündigt haben und uns der Kita-Leiter anrief und sagte, wir haben einen Platz. Und sie quasi, glaube ich, letztendlich 4 Wochen zu Hause war und wir das dann 4 Wochen hier irgendwie überbrückt haben, aber dann die Kita-Eingewöhnung starten konnte. Also das war ein riesen, riesen Glück letztendlich.
Ja, total gut. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die jetzt vielleicht zuhören, auch so vor der Entscheidung stehen, bringe ich mein Kind zu Tagesmüttern oder versuche ich, mich um einen Kita-Platz zu bemühen. Magst du so ein bisschen teilen, also nur so viel, wie du dich auch wohlfühlst damit, warum die Erfahrung bei den Tagesmüttern keine gute für euch war?
Also ich will das jetzt auf gar keinen Fall über einen Kamm scheren. Da gibt es bestimmt da draußen auch Tagesmütter, Tagespflegeeinrichtungen, die das ganz, ganz toll machen. Bei uns hat sich das so, würde ich sagen, ganz schleppend erst bemerkbar gemacht. Unsere Tochter war, wie gesagt, 1 Jahr und 4 Monate, als sie angefangen hat. Das heißt, sie war jetzt auch nicht in der Lage, uns zu berichten, wie es da so abläuft. Und ich habe damals die Eingewöhnung mit ihr vor Ort gemacht und die war ganz toll. Auch das Erstgespräch war ganz toll. Beide Tagesmütter haben einen ganz sympathischen Eindruck gemacht, haben uns ein tolles Konzept erzählt, mit dem wir einverstanden waren. Und ja, ich habe in der Eingewöhnungsphase ja knappe 4 Wochen mehr oder weniger immer mal stundenweise vor Ort verbracht und hatte in dieser Zeit nie den Eindruck, dass irgendwas nicht so gut läuft. Und die Erfahrung deckt sich tatsächlich auch mit den anderen Eltern aus dieser Einrichtung, dass die Eingewöhnung jeweils relativ gut gelaufen ist.
Mhm.
Und dann kamen einfach so Punkte auf, die ganz komisch waren. Also man hatte als Elternteil immer das Gefühl, Fehler zu machen andauernd und andauernd gegen imaginäre Regeln zu verstoßen. Um mal ein Beispiel zu nennen, es gab die Regel, dass man immer pünktlich um 14.30 Uhr abholen musste. Wenn ich um 14.28 Uhr geklingelt habe, dann hieß es aber, es ist aber noch nicht 14.30 Uhr und du musst noch warten. Dann wurde man vor der Tür stehen gelassen. Und damit meine ich nicht vor der Wohnungstür, sondern tatsächlich vor der Haustür. Man konnte nicht rein, sein Kind einsammeln, wann man wollte quasi, sondern musste dann bis 14.30 Uhr warten. Wenn man aber um 14.35 Uhr kam, dann kriegte man schon wieder Ärger, dass man ja so spät dran ist. Okay. Und man hatte irgendwie dauerhaft dieses Gefühl von, ich muss jetzt wirklich eigentlich früher da sein, um dann pünktlich auf den Klingelknopf drücken zu können. Ja, es gab so ganz, ganz viele Situationen, wo man den Eindruck hatte, die Regel war doch gestern noch anders. Das haben wir gestern doch noch anders gehandhabt, von ja, Situationen irgendwie erzählen, ja, wie man damit umgeht, dass man eine Situation vor Ort vielleicht bespricht. Beim einen Mal war gefordert, dass man das bitte ganz ausführlich alles erklärt. Ich weiß nicht, man hat am Vortag, hat das Kind sich eine Beule zugezogen, dann sollte man ganz ausführlich erzählen, was passiert ist, wo die Beule herkommt und so weiter. Am nächsten Tag wollte man irgendwas ausführlich erzählen, weil man der Meinung war, das ist jetzt relevant. Und dann wurde das so abgewürgt. Man habe dafür jetzt keine Zeit und auch immer ja mit so Stimmungsschwankungen verbunden. Ich weiß nicht, man hat einfach immer davor gestanden, das sagen wir auch immer noch. Also ich bin noch mit 2 Mamas sehr, sehr eng befreundet und man hat einfach davor gestanden und jedes Mal überlegt, auf was für eine Stimmung treffe ich jetzt heute. Kriege ich jetzt heute einen Abriss oder ist es heute Friede, Freude, Eierkuchen? Und ich glaube, für uns als Eltern war das ganz, ganz schwer greifbar. Es war aber so, dass wenn man diese Kritik angebracht hat, immer super viel Verständnis da war. Und dann hat es wieder 3 Tage ganz gut funktioniert und dann ging es von vorne los. Und ja, man hatte immer das Gefühl, wenn man das anspricht, dann lösen sich diese Vorstellungen auch irgendwie ganz schnell auf. Ne? Es war dann so, das Argument war dann irgendwie, ja, wir haben gerade leider privat ein bisschen Probleme und es stimmt, das wirkt sich auch manchmal sicherlich hier aus, dass wir unter Stress stehen. Das darf sich natürlich nicht auswirken. Und du hattest dann das Gefühl, okay, gut, das war jetzt eine Begründung, die kann man ja auch nachvollziehen, ist menschlich. Im nächsten Moment war man aber wieder total verunsichert und hat sich gedacht, nee, das darf eigentlich nicht sein, dass das sich hier auf die Arbeit auswirkt, weil sie arbeiten nun mal mit Kindern und die können diese Schwankungen ja gar nicht greifen.
Ja.
Wir für uns hatten aber, wie auch andere Eltern, lange das Gefühl, die Kinder gehen zwar jetzt nicht mega gerne hin, also auch unsere Tochter hat ein paar Mal gesagt, ich will da nicht hin, aber es war eher so ein Gefühl von, das sagt jedes Kind ja mal, es ist jetzt nicht so extrem, also unsere Tochter hat zum Beispiel auch beim Abgeben oder beim Abholen nie geweint, es war nie irgendwie ein Problem, sie abzugeben. Sie ist eigentlich immer fröhlich auch reingegangen in die Räumlichkeiten, sodass wir, glaube ich, ganz spät erst gemerkt haben, okay, es sind aber Mechanismen da, die einfach nicht ja, mit unseren Vorstellungen von Umgang mit Kindern zusammenpassen. Das waren dann so kleine Situationen. Ich habe sie abgeholt oder gebracht, glaube ich, war es. Und ein Kind saß im Flur und weinte. Und meine erste Reaktion war, irgendwie das Kind zu fragen, was ist denn passiert? Weil ich gedacht habe, die Situation ist vielleicht ganz frisch und es hat noch keiner sich irgendwie gerade kümmern können sofort oder es ist vielleicht noch nicht aufgefallen, weil Kinder durften sich recht frei bewegen, auch in den Räumlichkeiten, die übrigens, was das kann ich sagen, war sehr positiv, sehr schön waren. Ja, aber dieses Kind saß dann halt da und schluchzte und dann brüllte eine der Tagesmütter nur aus dem Vorderraum, nicht ansprechen, die darf jetzt hier gerade nicht rein oder das ist sie selbst schuld oder so. Und dann habe ich halt nur gesagt, was ist denn jetzt da passiert? Also ich habe es dann auch direkt angesprochen, habe gesagt, was ist denn hier los? Und dann meinte sie so, ja, das ist jetzt gerade ein bisschen, also hat sie dann auch sofort ganz entspannt eigentlich wieder reagiert, ist so zurückgerudert, hat gesagt, ja, es ist jetzt ein bisschen kontraproduktiv, wenn jemand sie anspricht, weil wir haben sie jetzt mehrfach gebeten, dass sie in den Raum kommt. Wir haben auch gesagt, wir können auch im Flur das begleiten, aber alle anderen Kinder sind hier und irgendwann müssen wir uns in den Raum reinbewegen. Und sie hat dann nach uns getreten und hat gebissen und keine Ahnung, das geht halt nicht, da müssen wir klare Grenzen setzen, wir lassen uns nicht verletzen und das ist ja erstmal, was man nachvollziehen kann, also ich dachte dann auch, naja, okay, klar, das soll natürlich ein Kind hier bitte nicht demonstrieren, und irgendwie ist es aber so, du gehst dann da raus und denkst so, aber ein schluchzendes Kind, was alleine im Flur saß, wie lange saß das jetzt da schon? Wie lange sitzt das da noch? Und gab es diese Situation wirklich so oder ist halt irgendwas anderes vorgefallen? Und das kam dann, glaube ich, ja, ich würde sagen, nach einem Jahr. Unsere Tochter hat ziemlich früh ziemlich gut gesprochen, ja, weißt du ja. und sie hat dann nach einem Jahr angefangen, auch Dinge zu erzählen, die wir dann zunehmend komisch fanden. Am Anfang denkst du dir noch, naja, das hat sie irgendwie falsch verstanden oder
ja,
das kann ja nicht sein, da ist bestimmt irgendwas durcheinander geraten und ich weiß noch, dass sie, das ist jetzt die letzte Anekdote, die ich dazu erzähle, bevor ich vielleicht mal zu einem Fazit komme, sorry, wenn ich hier so ausschweife. Ich weiß noch, dass sie einen Tag auf dem Rückweg, als ich sie abgeholt habe, zu mir gesagt hat, wir waren heute in einem Schuhladen und ich dann gesagt habe, ihr wart heute in einem Schuhladen? Was habt ihr denn da gemacht? Und mein erster Gedanke war so, was eine niedliche Idee. Vielleicht haben die mit den Kindern irgendwie die Schuhgrößen ausgemessen, um zu gucken, was haben die für Schuhgrößen. Wäre ja sogar vielleicht pädagogisch quasi sinnvoll, um zu schauen, haben die auch alle die richtigen Schuhgrößen an? Ja, passen die Schuhe, die sie gerade tragen? Weil ich weiß, das ist ein großes Problem, ne? Dass es ja tatsächlich oft so ist, dass Kinder irgendwie die falsche Schuhgröße haben, weil man das einfach vergisst, nochmal nachzumessen und so. Und die Kinder ja das nicht rückmelden, dass sie, dass der Schuh zu klein ist, weil sie das noch nicht so fühlen. Das war so mein allererster Gedanke. Und dann habe ich gesagt, oh toll, und was habt ihr da gemacht? Und dann sagte sie, wir haben im Wagen gesessen. Okay. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dachte, okay, im Wagen gesessen? Was, ist das denn jetzt für eine Situation gewesen? Und dann habe ich halt nachgefragt, habe gesagt, okay, ne, also ich konnte zwar gut reden, aber natürlich denkst du so, okay, eine 2,5-Jährige kann jetzt gerade nicht flüssig erklären, wovon sie gerade spricht. Also habe ich irgendwie versucht, das so ein bisschen, ne, zu erfragen. Also habe irgendwie gesagt, okay, ihr seid also mit dem Wagen losgegangen und wo seid ihr dann hingegangen? Und dann sind wir zufällig gerade mit dem Auto irgendwie da lang gefahren und sie zeigt aus dem Fenster raus und sagt, da. Und zeigt auf so ein Shoppingcenter, wo halt wirklich ein großer Schuhladen drin ist. Und da habe ich gesagt, okay, und da seid ihr heute hingelaufen mit den beiden? Und sie so, ja. Und habe ich gesagt, und dann? Was habt ihr dann da gemacht? Und dann sagte sie halt ganz klar, ja, die eine hat da heute Schuhe gekauft. Und da dachte ich so, wie jetzt? Ihr seid jetzt mitgenommen worden, weil eine von den beiden dort heute Schuhe gekauft hat? Und dann habe ich halt irgendwie versucht herauszufinden, in welchem Zeitrahmen das abgelaufen ist. Und für mich kristallisierte sich dann im Gespräch so raus, sie sind quasi nach dem Frühstück mit den Kids los, sind in diesen Schuhladen und sind dann erst zum Mittagessen wieder zurückgekehrt, haben also mehr als eine Stunde gebraucht. Ob jetzt in diesem Zeitraum noch irgendwas anderes passiert ist, kann ich nicht sagen, weil, ne, das kann jetzt auch eine 2,5-Jährige nicht so super wiedergeben. Aber ich weiß, dass ich da abends gesagt habe, hey, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass die da jetzt privat Schuhe kaufen. Ist das überhaupt rechtens? Ist das irgendwie, was passiert, wenn da was passiert in dem Zeitraum? Wir wissen nicht mal, dass die außerhalb unterwegs sind.
Das wollte also, ich da gerade ich fragen. Also ob da eine Info kam, ne? Weil ich weiß, bei unserer Kita würde, also die haben noch nie, glaube ich, einen Ausflug gemacht im Krippenbereich mit den ganz Kleinen, seit mein Sohn da ist. Aber da würde definitiv eine Info kommen, wenn die die Kita verlassen.
Ja, also bei uns gibt es das in der Kita jetzt so, dass sie dann mal auf den Spielplatz gehen. Dieser Spielplatz ist aber gegenüber der Kita. Und wenn du in die Kita reingehst, gehst du an dem Spielplatz vorbei. Das heißt, du würdest in jeder Situation sofort merken, okay, die sind heute mal auf dem Spielplatz und würdest dir auch aufgehalten werden im Zweifelsfall von den Erziehern, weil auch die merken das ja, dass du da langläufst. Ja, und da gab es eben keine Info zu. Ich weiß, dass ich das damals nicht angesprochen habe, weil ich so verunsichert von dieser Situation war, obwohl ich es hätte definitiv tun müssen. Wir haben uns tatsächlich zum Abschluss in einer relativ großen Gruppe überlegt, ob wir das beim Jugendamt melden. Auch das haben wir letztendlich nicht getan. Ich glaube, weil alle einfach froh waren, dass es zu Ende war und irgendwie alle gesagt haben, naja, was sollen wir jetzt noch machen? Es ist jetzt eh auch vorbei. Und trotzdem, ja, war das irgendwie alles sehr, sehr fragwürdig. Und ich kann von meiner Seite aus nur sagen, mir hat das, gibt es gerade ein Sicherheitsgefühl, dass ich weiß, in der Kita gibt es klare Strukturen, es ist klar nachvollziehbar, was wurde an diesem Tag gemacht. Auch das gab es nie. Es gab nie irgendwie einen Überblick darüber, was ist eigentlich heute passiert oder was gab es heute für Essen. Das ist in der Kita ganz anders. Es gibt einen wöchentlichen Essensplan. Es gibt immer, zum Beispiel bei den, also vor allen Dingen bei den Großen, gibt es tatsächlich eine ausführliche Beschreibung, was an dem Tag passiert ist, tagesaktuell, meistens sogar mit Fotos dabei oder mit Zeichnungen oder ähnlichem. Es gibt ja, auch bei den Kleinen gibt es so eine, ich hätte jetzt fast gesagt Uhr, auf der dann angebracht ist, was sie an dem Tag gemacht haben mit so kleinen Symbolen. Auch da gab es jetzt zum Beispiel so eine Farbenprojektwoche oder Projektwochen. Und da gab es dann zu jeder Projektwoche ein Plakat, wo aktuelle Fotos drauf waren, wo einfach drauf stand, was sie in dieser Projektwoche quasi für Projekte hatten. Auch da wird vieles begleitet mit Wunsch nach Elternbeteiligung oder so. Und man kriegt eben, wann immer man kommt, eigentlich ein freundliches Wort, ein Wie geht's Ihnen, ein heute habe ich bei Ihrem Kind das und das festgestellt oder heute war das ganz toll, heute gab es den und den Konflikt. Ja, und ich finde, das ist so, so wichtig und ich glaube, ohne da jetzt ja allen Tagespflegeeinrichtungen irgendwie was Böses zu wollen. Ich glaube, das ist in der Kita-Struktur einfach leichter, weil diese Strukturen da sind und vielleicht auch von oben vorgegeben sind. Und bei Tagespflegeeinrichtungen muss man das ja intrinsisch irgendwie in sich haben, dass man so eine Struktur den Eltern auch bietet und so eine Kommunikation bietet. Deswegen, ja, glaube ich, muss man da für sich natürlich abwägen, ich persönlich würde immer wieder den Kita-Weg gehen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also das sind bei uns auch sehr ähnliche Beweggründe gewesen, warum wir uns auch bewusst für eine Kita entschieden haben und gegen eine Tagesmutter oder gegen eine Tagespflegeeinrichtung. Und weil ich auch nicht nochmal einen Wechsel machen wollte. Ich meine, jetzt kommt der gezwungenermaßen durch den Umzug, aber während der Schwangerschaft, als wir drüber gesprochen haben und uns dann entschieden haben, war ja der Gedanke schon, dass er dann quasi einmal in der Einrichtung eingewöhnt wird und die dann idealerweise auch nicht nochmal verlässt, was ich finde auch ein Vorteil ist, wenn die ihre Umgebung dann schon ganz gut kennen. Und wie du schon sagst, bei uns ist das sehr, sehr ähnlich. Also wir bringen ihn montags hin und sehen im Foyer quasi den Essensplan hängen und können irgendwie schauen, was es gibt. Dann gehen wir in den Flur rein, in den Krippenbereich und da hängen sehr häufig Plakate mit Fotos und es wird irgendwie dokumentiert, was die Kleinen gemacht haben. Es gibt regelmäßig Entwicklungsgespräche. Also da habe ich auch das Gefühl, dass das sehr strukturiert ist. Aber wie du schon sagst, wir können es auf gar keinen Fall verallgemeinern, weil wir auch eine Freundin gemeinsam haben, deren Sohn bis diesen Sommer von einer Tagesmutter betreut wurde. Und die hat zum Beispiel immer super süße Videos rumgeschickt. Die hat dann mit ihrem Handy Fotos und Videos gemacht und hat dann so den Tag dokumentiert. Und dann hat man am Ende des Tages so ein, ja, Video mit Musik im Hintergrund und so bekommen. Also das will ich auch nochmal sagen, dass es natürlich auch viele gibt, die da einen richtig, richtig guten Job machen. Also dafür haben wir wahrscheinlich auch zu wenig Erfahrungen gemacht. Aber ich finde es genauso wichtig, darüber zu sprechen, welche Erfahrungen ihr gemacht habt und auch einfach ja faktenbasiert zu sagen, was sind die Vor- und Nachteile und dass ihr dann für euch eine individuelle Entscheidung treffen könnt.
Absolut. Ich glaube, in dem Fall ist es ja auch wirklich so, dass es einfach ganz viele verschiedene Modelle gibt. Ich weiß, bei uns kam es jetzt nicht in Frage, aber manche haben ja dann doch das Dorf, selbst wenn sie unseren Kein-Dorf-Podcast hören, gibt es vielleicht doch das Dorf im Hintergrund. Und ob man sich jetzt für eine familiäre Betreuung entscheidet, für eine Betreuung unterstützt mit Babysitter oder ja wirklich dann für Tagespflege oder Kita. Ich glaube, das ist letztendlich wirklich einfach eine Entscheidung, die ja auch darauf basiert, irgendwie, was ist es für ein Kind, was sind irgendwie meine persönlichen Wünsche. Und dann hilft es, glaube ich, letztendlich, wenn es darum geht, solche ja, Fälle auszuschließen von nicht guter Betreuung. Die gibt es überall, die gibt es leider auch in der Familie, die gibt es auch in der Kita. Ich glaube, das kann man nie komplett ausschließen, aber ich glaube, es hilft, sich in jedem Fall zu überlegen, was sind die Kriterien, die mir wichtig sind und da dann explizit zum einen nachzufragen, zum anderen eben auch zu sagen, hey, die und die Regeln, das ist mir schon wichtig und ja, die ganze Zeit auch so Antennen einfach dafür zu haben und zu merken, okay, das stimmt was nicht oder das irritiert mich und eben auch immer wieder ja auf die Reaktion des Kindes zu achten. Geht das Kind gerne? Ist es glücklich? Weint es beim Abgeben oder Abholen? Passieren irgendwelche oder erzählt es irgendwelche Geschichten, die mir komisch vorkommen? Erlebe ich in der Abgeben- oder Abholsituation Dinge, die ich unnatürlich finde? Was passiert, wenn ich mal spontan anrufe? Wie wird damit umgegangen? Oder. Also ich glaube, sich da so ein bisschen so, ja, ich habe es gerade gesagt, Antennen anzutrainieren, auf solche Dinge zu achten und die dann auch, das wäre meine große Empfehlung, auf jeden Fall anzusprechen und zu sagen, hey, das ist uns aufgefallen, allein um zu zeigen, hey, wir kriegen das auch zu Hause mit, was hier vielleicht auch manchmal schief läuft, weil ach, es kann natürlich immer mal eine Situation nicht optimal laufen, das ist ja auch menschlich, aber darauf hinzuweisen und zu sagen, hey, das kommt durchaus auch zu Hause an und wir sind da irgendwie sensibilisiert für, ist, glaube ich, auch hilfreich.
Ja, total. Kann ich nur zustimmen. Und am Ende des Tages seid ihr diejenigen, die euer Kind am besten kennen. Also ich weiß, als wir mit der Eingewöhnung gestartet haben, war ich tatsächlich an einem Punkt, wo ich so eine leichte Verunsicherung hatte, aus zwei Gründen. Also wir haben uns ja, habe ich vorhin ja gesagt, bewusst für eine Kita entschieden und gegen Tagesmütter oder eine Tagespflegeeinrichtung. Und mein Sohn war in der Babyzeit und ich würde sagen, bis er so ein Jahr und 3-4 Monate alt war, eher ein Kind, was sehr viel beobachtet hat, was Zeit brauchte, um in einer neuen Umgebung anzukommen. Er brauchte sehr viel Nähe. Es gab auch Situationen, als wir während meiner Elternzeit in die Krabbelgruppe gegangen sind, wo er einfach nur bei mir auf dem Schoß war oder neben mir gelegen hat und sich das Geschehen angeguckt hat. Und er war da noch gar nicht so, dass er so mittendrin im Geschehen sein wollte, sondern er brauchte immer so ein bisschen Zeit. Und manchmal hatte ich sogar das Gefühl, dass ihn viele Menschen und viele Reize überfordern. Und da war ich an so einem Punkt, wo ich dachte, vielleicht wäre jetzt eine Tagesmutter doch besser, weil dann haben wir einen höheren Betreuungsschlüssel. Das ist für ihn vielleicht jetzt in der Phase besser. Das hat so eine leichte für eine leichte Verunsicherung gesorgt. Und der andere Punkt war, dass nicht ich die Eingewöhnung gemacht habe, sondern mein Mann. Das heißt, ich musste das Thema komplett abgeben. Und das war für mich auf jeden Fall eine ganz krasse Erfahrung von, ich war ein Jahr mit ihm zu Hause, gehe wieder arbeiten und bekomme quasi auch diesen Kita-Start nicht mit, weil ich in meiner dann doch etwas naiven Vorstellung dachte dann, ach dann, wenn ich das mit der Arbeit einrichten kann, dann gehe ich zwischendurch mal hin und sag mal Hallo und lerne die kennen und kann die beiden irgendwie mal abholen. Das war aber in den ersten Wochen gar nicht der Fall, weil auch die Erzieherin, die die Eingewöhnung gemacht hat, verständlicherweise gesagt hat, das ist schon wichtig, dass es eine Person macht und dass es dann da nicht zu Verwirrungen kommt und dass halt am Anfang wirklich so Routine eine ganz, ganz große Rolle spielt, also dass man immer zur selben Zeit auch anfängt und so. Da werden wir in der nächsten Folge nochmal genauer drauf eingehen, wenn wir explizit über das Thema Eingewöhnung sprechen. Aber das weiß ich noch, dass ich da halt so ein bisschen so eine Verunsicherung hatte. Jetzt, ein Jahr später, kann ich sagen, es war genau die richtige Entscheidung mit der Kita. Es ist natürlich wie immer super individuell, aber bei meinem Sohn ist es tatsächlich so, da hat sich jetzt so ein Schalter umgelegt. Und meine Schwiegermama hat es letztens so schön auf den Punkt gebracht und meinte, der hat jetzt seinen Turbo gezündet. Der ist jetzt unterwegs und aufgeschlossen. Also er hat immer noch so ein paar Momente, wo er eher zurückhaltend ist. Aber wenn ich das vergleiche mit vor ein paar Monaten oder letztes Jahr, es hat so eine krasse Veränderung stattgefunden und dass meine Antennen auf jeden Fall sagen, dass ihm das grundsätzlich gut tut, in die Kita zu gehen. Ich merke aber auch, wenn wir diese 7 Stunden immer ausreizen, dass es dann, also dann merke ich, wir holen ihn ab und er spielt nicht mehr, sondern er sitzt dann bei den Erzieherinnen und wartet quasi richtig auf uns. Deswegen versuche ich schon, das irgendwie möglich zu machen oder wir versuchen das möglich zu machen, ihn dann auch mal ein bisschen früher abzuholen oder später hinzubringen. Da ist unsere Kita Gott sei Dank sehr, sehr flexibel. Aber das ist so unsere Erfahrung, dass ich am Anfang noch so ein bisschen unsicher war, ob es der richtige Weg ist. Und jetzt hat es sich insgesamt eigentlich alles total positiv entwickelt.
Jetzt habe ich bei dem, was du gesagt hast, eigentlich 2 Fragen gehabt, die mich interessiert hätten, wo wir auch, glaube ich, gar nicht so intensiv bislang drüber gesprochen haben. Das eine zuerst, nämlich, hast du das Gefühl, er hat tatsächlich diesen Turbo wegen der Kita gezündet oder glaubst du, er hätte ihn so oder so irgendwann gezündet?
Oh, es ist ganz schwer zu sagen. Also ich dachte am Anfang wirklich, der kommt total nach mir. Also kann ich hier auch offen erzählen, dass ich bin eher introvertiert. Ich bin super gerne alleine. Ich kann mich auch sehr gut alleine beschäftigen. Ich lade meine soziale Batterie auf, indem ich alleine bin. Und wenn ich zum Beispiel mehrere Tage am Stück in großen Gruppen unterwegs bin, dann brauche ich auf jeden Fall Zeit für mich alleine. Ich tendiere auch dazu, schnell überreizt zu sein, also dass mir schnell Dinge zu viel werden. Und all diese Eigenschaften habe ich bei ihm vor allem im ersten Lebensjahr auch wiedererkannt und habe mich da auch so ein bisschen drauf eingestellt. Und jetzt kommen halt immer mehr Momente, wo er was macht, was ich irgendwie auch als Erwachsene nie machen würde, dass wir auf dem Spielplatz unterwegs sind und er geht halt zu fremden Menschen und quatscht die an und sagt denen Hallo oder zeigt denen sein Spielzeug. Und ich stehe da jedes Mal und denke mir so, wow, ich habe heute als 34-Jährige schon Probleme, irgendwie mich auf fremde Menschen einzulassen und irgendwie da sehr aufgeschlossen zu sein. Und das hat sich total verändert, aber ich kann es tatsächlich gar nicht so konkret beantworten. Vielleicht ist es auch einfach Teil seiner individuellen Entwicklung gewesen und dass er jetzt sich auch irgendwie sicher fühlt. Ich hatte auch am Anfang ganz oft den Eindruck, er muss in dieser Welt erstmal ankommen. Er ist irgendwie so aus dem, ne, sicheren Bauch auf diese Welt gekommen und dass er einfach eine gewisse Zeit gebraucht hat, um anzukommen. Und das ist jetzt passiert, aber mir fällt es schwer zu beantworten, ob das vielleicht auch in einem anderen Betreuungskontext passiert wäre. Ich würde aber sagen, dass es jetzt keinen schlechten Einfluss hatte. Also ich merke auch, dass er, wenn ich ihn jetzt abhole, dass er da irgendwie mit anderen Kindern unterwegs ist, dass das jetzt ja auch langsam anfängt, dass die sich füreinander interessieren, dass die miteinander interagieren und dass ich auch das Gefühl habe, dass er gerne mit anderen Kindern zusammen ist.
Ich mache jetzt nochmal einen ganz, ganz großen Schritt zurück. Das wäre nämlich meine zweite Frage gewesen. Wie hast du dich damals gefühlt? Also ist dir das leicht gefallen einigermaßen? Du hast schon gesagt, naja, ich war sehr außen vor und ich habe dann doch nochmal gezögert, aber ist dir grundsätzlich die Entscheidung leicht gefallen oder hattest du da grundsätzliche Zweifel auch?
Nee, die hatte ich nicht. Ich glaube einmal, weil ich an dem Punkt war, letztes Jahr im Sommer, ein Jahr Elternzeit war dann rum, dass ich wieder was anderes machen wollte. Also natürlich war das ein super schönes Jahr und ich habe das auch genossen, aber ich habe gerade gegen Ende gemerkt, dass mir persönlich dieser Input gefehlt hat. Also ich bin einfach nicht mehr darin aufgegangen, nur für Aufgaben zu Hause zuständig zu sein. Und so sah natürlich mein Alltag vor einem Jahr noch aus, dass ich den Tag über mit meinem Sohn verbracht habe, dass ich natürlich uns irgendwelche Aktivitäten gesucht habe, dass ich mich um Dinge im Haushalt gekümmert habe. Aber ich war nach dem Jahr an einem Punkt, wo ich auch ja einfach anderen Input brauchte, wo ich irgendwie anders gefordert werden wollte, wo ich auch öfter die Wohnung einfach verlassen wollte und was anderes sehen wollte, mit erwachsenen Menschen sprechen, all diese Dinge. Deswegen ist mir die Entscheidung tatsächlich nicht schwer gefallen. Also ich habe mich dann auch wirklich drauf gefreut, wieder in den Job einzusteigen. Weiß aber auch, da kann ich mich noch total gut dran erinnern, erster Arbeitstag, ich bin ins Büro gefahren und bin da, glaube ich, auf die Toilette gegangen, hatte mein Handy dabei und hatte das neben mir liegen, als ich meine Hände gewaschen habe. Und mein Mann hat mir ein Foto von unserem Sohn geschickt und da habe ich richtig mit den Tränen gekämpft. Also da kam es das erste Mal, dass ich dachte, ich kriege das gerade nicht mit, was zu Hause passiert und ich verpasse vielleicht irgendwas. Also da ist es mir dann irgendwie schon sehr nah gegangen. Und dann natürlich auch im weiteren Verlauf, weil mein Mann dann die Eingewöhnung gemacht hat. Das ist ja auch so, als auch ein Thema bei mir, so Kontrolle abgeben. Also ich hatte da ja null Einfluss. Ich konnte das nicht planen, weil wirklich das ganze Thema bei meinem Mann lag. Also auch von welche Sachen müssen besorgt werden, zu welchen Uhrzeiten müssen wir da sein, welche Unterlagen müssen eingereicht werden und so. Das hat alles mein Mann gemacht. Und es war auf der einen Seite natürlich eine tolle Entlastung, weil ich mich dann auf den Jobeinstieg konzentrieren konnte. Zum anderen war es aber so, dass ich hätte gerne Mäuschen gespielt. Und ich habe auch ganz oft gedacht so, wer ist denn da jetzt gerade bei meinem Sohn? Was sind das denn für Menschen, die da jetzt Zeit mit ihm verbringen? Das kam ja dann wirklich erst ein paar Wochen später. Aber das ist mir tatsächlich nicht so leicht gefallen.
Das geht mir immer noch so. Ich denke immer noch, ich würde gerne manchmal, es klingt jetzt sehr, sehr krass, wenn ich das sage. Ihr wisst, was ich meine hoffentlich, wenn ich sage, ich würde gerne manchmal eine Kamera aufstellen und irgendwie so gucken, mit wem spielen sie, spielen sie überhaupt mit irgendjemand oder sitzen sie irgendwie alleine rum? Und ich weiß noch, dass es mir am Anfang richtig, richtig schwer gefallen ist. Also ich hatte zum einen irgendwie ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Ich hatte auch irgendwie Sorge, dass es jetzt viel zu viel Zeit weg von Mama und Papa sein könnte. Ich hatte dann auch nochmal ein richtig blödes, mieses Gefühl, als es in der Kita dann losging mit der zweiten Eingewöhnung. Beziehe das jetzt aber alles auf die Große. Die war eher so der Typ, die hat dann immer alleine, wann immer ich sie abgeholt habe, hat sie im Garten alleine im Sandkasten gesessen. Und ich fand das immer so herzzerreißend, dass alle Kinder rannten irgendwie rum und sie saß immer alleine im Sandkasten. Und dann meistens nicht mal mit irgendwie Spielzeug oder irgendwie beschäftigt, sondern sie saß einfach da. Und wie du gesagt hast, das war dann eher so ein Mama, wann bist du endlich da und holst mich wieder ab Moment.
Ja.
Inzwischen hat sich das total gewandelt und total gelegt. Also jetzt kriege ich ganz oft zu hören, kannst du noch kurz warten, ich bin noch nicht fertig. kannst du erst den Kleinen abholen, ich muss hier noch was machen. jetzt manchmal geht sie schon alleine auch vor nach oben, wenn ich den Kleinen erst unten im Nestbereich abgebe und so. Also das hat sich komplett gewandelt und bei dem Kleinen war das tatsächlich von Anfang an anders. Der war irgendwie von Anfang an mittendrin und immer im Geschehen und ja, hat da irgendwie gleich Anschluss gefunden und jeder ruft ihm seinen Namen entgegen und begrüßt ihn und ja, irgendwie auch alle Großen kennen ihn, dadurch, dass er eine große Schwester hat und da habe ich irgendwie das Gefühl, der war von Anfang an total eingebettet und ja, da ging mir das irgendwie leichter von der Hand.
Ja.
Ich weiß aber auch, dass ich irgendwie ja immer mal, oder ich weiß, dass ich immer mal wieder so denke, na hoffentlich können die beiden da auch so ihre Gefühle zeigen oder können irgendwie, wenn was ist, das auch kommunizieren. Hoffentlich wird das gesehen, wenn irgendwas passiert. Ja, dass ich diese Momente durchaus auch immer noch habe.
Ja, geht mir ähnlich. Hast du denn die beiden, bevor die, die Betreuung bei der Tagesmutter oder dann auch in der Kita angefangen hat, mal anderweitig irgendwie abgegeben, weil, also für uns war das mit der Kita tatsächlich das erste Mal. Vorher,
ja.
Also vielleicht mal eine Stunde mit irgendwem im Kinderwagen spazieren, aber mehr haben wir nicht gemacht.
Wir haben ja schon in der letzten Folge ganz, ganz kurz über die Corona-Zeit gesprochen. Meine Tochter ist 2020 geboren. Ja, ich kann es immer wieder sagen, als wir ins Krankenhaus zur Geburt fuhren, kamen gleichzeitig gerade die ersten Wuhan-Rückkehrer an und wurden da in eine riesen Quarantänestation gebracht in dem Krankenhaus, also um das Setting aufzumachen, also in die Situation ist sie sozusagen reingeboren. Und da gab es in den ersten Monaten und eigentlich ja, muss man fast sagen, in den ersten anderthalb Jahren gab es die Option einfach gar nicht. Das war dann wirklich mit Start in die Tagespflege, dass diese Variante überhaupt wieder möglich war. Also davor war ja auch ganz oft Kita geschlossen. Ja, Tagespflegeeinrichtungen, die gar nicht praktizieren konnten und so weiter. Also es ging dann erst wieder los, muss man mehr oder weniger sagen. Plus wir haben dann tatsächlich zur eigentlichen Eingewöhnungszeit auch selbst Corona gehabt, sodass sich das auch nach hinten verschoben hat. Und in der Anfangszeit war das wirklich so, dass ja, das gar nicht ging. Dann, auch das habe ich schon erzählt hier im Podcast, hatte ich ja ein sehr negatives Geburtserlebnis bei meiner Tochter, sodass ich, glaube ich, bedingt dadurch wahnsinnig geklammert habe. Immer, glaube ich, mit dem Hintergrund, ja, dieses Gefühl zu gehabt zu haben, sie fast verloren zu haben. Ich glaube, das hat eine Riesenrolle gespielt. Ja, wie gesagt, dass die Situation einfach gar nicht so da war, dass es gar nicht ging, dass sie großartig jemand anders betreut hätte. Dann sind unsere Familien ja auch weit weg. Auch das ist ja hier quasi Grundthema des Podcasts. Ja, die Situation gab es gar nicht so viel. Und wenn es sie gab, bin ich auch ehrlich, war ich sehr, sehr zurückhaltend darin, sie selbst in den Situationen, in denen ich quasi dabei war, anderweitig anzuvertrauen, weil ich das Gefühl hatte, die so sehr, also nicht nur das Gefühl hatte, das war auch einfach so. Und das, ich weiß, dass meine Schwiegermama das auch ganz oft sagt, im Vergleich jetzt zu meinem Sohn, dass sie dann ganz oft sagt, ja, das hätte die Große so gar nicht gemacht. Das wäre gar nicht gegangen mit ihr. Und das ist auch einfach so. Also die hat alles zusammengebrüllt, sobald ich die abgegeben habe. Mein Mann konnte ja ganz, ganz lange und kann auch teilweise immer noch nicht an sie so ran, wie ich das kann. Also da ist einfach eine sehr, sehr, sehr enge Mama-Bindung.
Ja.
Und ja, das hat einfach dazu geführt, dass ich das auch nicht wollte. Also ich hatte immer das Gefühl, ob jetzt richtig oder falsch, kann ich nicht sagen, aber ich hatte trotzdem immer dieses Gefühl, ja, dass sie das braucht, dass ich da bin. Und ich glaube, wirklich bedingt durch dieses Geburtserlebnis, wollte ich das auch unbedingt. Also auf Teufel komm raus, egal wie es mir dabei ging, ich wollte da sein und ich wollte irgendwie diejenige sein, die das hauptsächlich übernimmt. Und ja, jetzt bei meinem Sohn war das ein bisschen anders, wobei auch da, dadurch, dass wir nicht das Dorf haben, gab es trotzdem nicht wirklich eine Fremdbetreuung außerhalb der Kita. Also da ist es dann schon eher mal so gewesen. Ich kann mich dran erinnern, ich war mit meiner Mama mal einen Abend unterwegs. Da haben mein Papa und meine Schwester ihn dann ins Bett gebracht, als er noch relativ klein war. Da war es gerade kurz nach dem Abstillen. ja, da haben die das abends gestemmt und das war ein ganz, ganz komisches Gefühl und ich habe ständig aufs Handy geguckt, ob sie irgendwie schreiben, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Aber trotzdem ist es mir da leichter gefallen. Also ich wusste, das kriegen die hin und das kriegt auch er hin und da, ja, ging das tatsächlich ganz gut.
Ja. Ja, ich glaube, da spielt ja auch Vertrauen eine ganz, ganz große Rolle, ne? Also es ist mir dann auch leichter gefallen im Zuge des ersten Kita-Jahres, als ich dann auch eine Verbindung irgendwie zu den Erzieherinnen aufbauen konnte und irgendwie häufiger mit denen im Gespräch war und dann irgendwie auch gemerkt habe, die nehmen sich Zeit und erklären mir, wie der Tag gelaufen ist. Das ist natürlich auch in so einem Kita-Alltag nicht immer möglich, da habe ich auch Verständnis für, aber ich finde, das hilft dann auch total den Eltern, weil es klingt immer so abgedroschen, aber stimmt halt total. Wir geben da das Wichtigste ab, was wir haben. Und wenn da irgendwas passiert, es gibt nichts Schlimmeres, glaube ich, was passieren kann. Und da, also mit so einem Gefühl geht man ja manchmal auch da rein, ne? Dass irgendwie man muss einer anderen Person das Wertvollste anvertrauen, was man hat. Und deswegen finde ich, spielt da auch, also Vertrauen spielt eine große Rolle, aber auch so das Bauchgefühl. Also wenn ihr jetzt beispielsweise in der Phase seid, euch Einrichtungen anzuschauen, hört auf euer Bauchgefühl. Und wenn da irgendwas, wenn da ein Störgefühl ist, wenn ihr eine Situation bemerkt, wo ihr irgendwie komplett anders handeln würdet, dann sprecht es auf jeden Fall an. Also geht ins Gespräch. Und wenn das am Ende bedeutet, ihr schlagt vielleicht einen Kita-Platz aus. Das haben wir jetzt zum Beispiel auch gemacht in Leipzig. Ne? Wir mussten ja eine neue Kita suchen. Habe ich einen Platz ausgeschlagen, weil da bei so vielen Momenten bei dem Termin die Alarmglocken fast schon angingen, dass ich am Ende des Tages auch zu meinem Mann gesagt habe, ich gehe eher noch mal ein halbes Jahr in Elternzeit, als meinen Sohn dahin zu schicken. Das ist mir irgendwie auch noch mal wichtig zu sagen, dass da das Gefühl und habt ihr Vertrauen und seht ihr euer Kind da, dass es sich wohlfühlt, dass es sich gut entwickeln kann, das spielt eine ganz, ganz große Rolle.
Ja, kann ich dir nur recht geben. Und auf der anderen Seite denke ich mir, es ist halt so krass, dass die Betreuungsplätze teilweise so rar sind, dass man gar nicht die Auswahl hat und dass man fast nehmen muss, was man kriegen kann, wenn man so in so einer Situation ist. Und ja, es ist schon irgendwie auch eine krasse Situation, glaube ich, wenn man da rein startet. Und nichtsdestotrotz denke ich, dass viele, viele Einrichtungen sehr, sehr gut sind. Und ja, du hast es ja auch gesagt, man vielleicht auch einen anderen Platz finden kann, der besser passt, plus selbst wenn das vielleicht erstmal nicht der Fall ist, ja auch weitersuchen kann. Also wir beide haben jetzt die Erfahrung gemacht oder werden wahrscheinlich, du wirst die Erfahrung machen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch ein Wechsel in Ordnung geht und dass die Kinder damit auch sonst klarkommen, wenn das eben erst im Verlauf der Zeit passiert, dass man merkt, okay, es ist doch vielleicht die bessere Wahl, woanders zu sein und eben ganz, ganz viel anzusprechen und ganz viel in Kommunikation zu sein und mögliche Fragen, mögliche Schwierigkeiten einfach aus der Welt schaffen zu können.
Auf jeden Fall. Das ist doch eine gute Überleitung, dass wir jetzt in dein Dorf übergehen und vielleicht zum Ende der Folge nochmal so ein bisschen mit euch teilen, was hat uns geholfen, beim Kita-Start, beim Fremdbetreuungsstart, was kann helfen, sich auch für eine Betreuungsform zu entscheiden? Das können wir jetzt nochmal kurz zusammenfassen.
Ich glaube, sich irgendwie ganz am Anfang Gedanken darüber zu machen, wann brauche ich eine Fremdbetreuung, wann will ich starten, selbst wenn ich sie nicht brauche, und wer übernimmt die dann? Also ist es irgendwie tatsächlich in der Familie zu regeln, dass jemand anders da einspringt oder ist es wirklich eine professionelle Einrichtung? Das sollte ganz am Anfang stehen und das sollte leider, wir haben gerade gesagt, rare Betreuungsplätze, möglichst sogar früh, die Überlegungen sollten möglichst früh stattfinden, um eben sich klarzumachen, okay, wann geht es dann los, wie lange brauche ich Elternzeit oder. Und eben auch, um frühzeitig klären zu können, wann kann eine Eingewöhnung stattfinden. Wir beide haben sehr unterschiedliche Geburtsdaten der Kinder. Meine Kinder sind Winterkinder, dein Kind ist Frühherbst. Und ja, wenn da die Eingewöhnung bei dir relativ passend, würde ich sagen, zum ersten Geburtstag losgehen können. Bei uns war es erst mit anderthalb, jeweils zum Sommer hin. da, beziehungsweise regulär wäre es so gewesen. Mein Sohn konnte dann aufgrund der vor Ort herrschenden Umstände früher starten, aber normalerweise, ja, sind die Kitas an die Sommerwechselzeiten gebunden, wenn die Schulkinder quasi rausgehen und dann neue Kinder, Platz für neue Kinder ist. Dementsprechend, ja, sollte man das auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und wenn es da um Informationen geht, dann seid ihr eigentlich immer erstmal richtig bei eurer Stadt, bei eurem Dorf, bei eurer Gemeinde aufgehoben, die in der Regel eine Übersicht über die Kitas haben, eine Übersicht darüber haben, welche Unterlagen man für einen Kita-Start braucht, wann und wie und wo man Kita-Plätze beantragen kann oder Tagespflegeeinrichtungen findet und so weiter. In Berlin zum Beispiel gibt es ja dann das spezielle Modell mit dem Kita-Navigator. Wir haben das hier schon mal in einer früheren Folge angerissen, dass man sich eben nicht bei einer Einrichtung direkt meldet, beziehungsweise nicht nur, sondern das gleichzeitig auch immer über so eine Plattform steuern muss. Ja, und wie das genau abläuft, da erfahrt ihr auf jeden Fall immer auf den Websites der jeweiligen Städte und Gemeinden alles, was ihr wissen müsst. Und wenn ihr euch dann einmal entschieden habt und auf die Suche macht, ja, dann ist es vielleicht immer ganz spannend, nochmal so eine kleine Checkliste an der Hand zu haben. Und ich glaube, die kann man fast auf alles anwenden, egal ob jetzt Tagespflege oder vielleicht auch sogar familiäre Betreuung, dass man da auch ein paar Dinge klären kann, beziehungsweise nachfragen kann, mit der Familie wahrscheinlich eher klären und besprechen und regeln. Ja, bei Kitas und bei Tagespflegen nachhaken und überprüfen sozusagen, nämlich wer betreut das Kind, das heißt, welche Erfahrungen sind da, welche Ausbildung, ja, wer ist die Person, die da die Eingewöhnung zum Beispiel begleitet, wer ist da Bezugsperson, sich das irgendwie klar zu machen, dann insbesondere bei professionellen Einrichtungen halt auch, wie ist der Betreuungsschlüssel, man sagt so, mehr als 10 Kinder pro einen Erwachsenen sollten es nicht sein. Das ist, glaube ich, von Land, also von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Macht euch da irgendwie auch schlau, was ist sozusagen die Norm oder das Maximum und was ist das, was ich für sinnvoll erachte. Wie gesagt, mehr als 10, sagt man, pro Erwachsener ist nicht unbedingt förderlich für ein Kind. Ja, wenn man den Luxus hat, sich eine Kita aussuchen zu können, dann natürlich auch, wie ist das pädagogische Konzept, was steht dahinter? Heute sagt man, die Norm sollte eine bedürfnisorientierte Erziehung sein, sollte eine individuelle Förderung und Forderung sein an das Kind. Wie sieht der Alltag aus? Wie sieht die Kommunikation mit den Eltern aus? Wie sehen Materialien vor Ort aus? Ist die Kita frisch renoviert oder ganz neu oder bröckelt der Putz von der Wand? Also solche Dinge klingen banal, aber sollte man zumindest auch mal auf dem Schirm haben. Ne, welche Räume gibt es? Gibt es irgendwie Platz zum Entspannen und zum Zurückziehen? Gibt es eine Möglichkeit, draußen zu sein und da irgendwie was zu erleben? Sind die Spielzeuge irgendwie angemessen? Gefällt mir das, was ich sehe? Ja, was erwartet man von den Eltern, aber vielleicht auch, was dürfen die Eltern mitbringen, wenn sie wollen, oder mit reinbringen sozusagen? Passen die Öffnungszeiten zu mir? Sind die Betreuungszeiten entsprechend meiner Vorstellung? Und ja, kann ich mein Kind gegebenenfalls mal früher abholen oder später bringen? Oder muss ich halt wirklich, wie unsere Erfahrung war, quasi 7 Stunden auf die Minute, sonst gibt es Probleme? Ja, und dann eben auch solche Sachen wie sind da die konkreten Umsetzungen, ne? Gibt es irgendwie feste Hygienezeiten? Wird sich daran auch gehalten? Also stelle ich fest, wenn ich mein Kind dann irgendwann da habe, oder auch schon bei einem Schnuppertag oder so, sehe ich, dass regelmäßig überprüft wird, ob ein Kind, wenn es im Nestbereich unterwegs ist, vor allen Dingen dann eine frische Windel braucht, oder sieht man irgendwie, dass die Kinder saubere Gesichter haben, finde ich irgendwie auch total faszinierend, dass das bei uns in der Kita zum Beispiel sehr, sehr gut gehandhabt wird, mit Gesicht waschen und Hände waschen und so. Also ich hole mein Kind seltenst ab, dass es im Gesicht oder an den Händen dreckig ist. Eigentlich nie, glaube ich. Die Klamotten ja, aber da wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass eben da so eine Hygieneroutine stattfindet. Und ich finde, solche Kleinigkeiten kann man halt auch total gut beobachten, wenn man die Kita erstmal nur anschaut vielleicht oder so ein Erstgespräch hat, dass man sich angucken kann, wie sehen die Kinder aus, wie wird mit den Kindern gesprochen, ja, wie werden Konflikte geklärt und so weiter. Also da gibt es, glaube ich, ganz viel und natürlich könnt ihr euch das letztendlich auch zusammen googeln, was für euch wichtig ist oder für euch zusammenschreiben, worauf achte ich und das dann entsprechend auch in der Kita abfragen bis zu einem gewissen Grad.
Ja, kann ich auf jeden Fall zustimmen. Was mir sehr geholfen hat und das kann ich auch als Tipp weitergeben, wenn es euer erstes Kind ist, tauscht euch mit Eltern aus, die schon Kinder in Fremdbetreuung haben. Von den Erfahrungen könnt ihr auf jeden Fall sehr profitieren, weil man, glaube ich, beim ersten Kind gar nicht so richtig weiß, auf was man vielleicht alles achten sollte und ja, was vielleicht auch so Standards sind, die dann erfüllt werden oder auch nicht. Irgendwann hat man da, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für, aber mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen, mich da mit Eltern auszutauschen, die ja diesen Kita-Start und Eingewöhnung und so weiter schon hinter sich haben. Und dann, wie gesagt, hört auf euer Bauchgefühl. Ich glaube, das ist wirklich das Entscheidende. Und geht irgendwie, versucht eine Verbindung zu den Erzieherinnen und Erziehern aufzubauen von Anfang an. Ich glaube, das ist wirklich essentiell. Und da ist es, finde ich, war so meine Erfahrung auch gut, wenn man erstmal versucht, mit so einem Vertrauensvorschuss reinzugehen. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass mir das schon schwer gefallen ist, das abzugeben und dass ich da auch bei der Eingewöhnung irgendwie nicht so richtig mit dabei war und das alles nur von Erzählungen gehört habe. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, das war auch eine gute Übung, einfach dieses Vertrauen aufzubauen, dass auch andere Menschen sich gut um meinen Sohn kümmern können.
Ja, und ich glaube, da ist es eben genau das, was du sagst. Es ist dann nicht wichtig, ob da irgendwie eine Fremdsprache schon früh gesprochen wird, ob, weiß ich nicht, irgendwie die Kunsthochschule regelmäßig zu Besuch ist oder wie bei uns in der Kita Union Berlin regelmäßig da jemanden vorbeischickt, der dann Kitasport mit denen macht. Das ist alles schön, das sind alles tolle Goodies, die man mitnehmen kann, aber viel, viel wichtiger ist, wie gehen die Erzieher mit euren Kindern um und wie fühlt sich euer Kind, wenn es da ist und wie fühlt ihr euch im Zusammenspiel mit den Erziehern? Ich glaube, das ist sehr gut auf den Punkt gebracht, worüber wir hier heute gesprochen haben.
Genau. Ich habe noch einen letzten Punkt und das ist, versucht irgendwie so ein bisschen flexibel zu bleiben. Ich hatte das ja vorhin schon angedeutet, dass unser Plan, dass wir uns 50-50 in dem ersten Babyjahr aufteilen, nicht aufgegangen ist, weil ich mich nach 6 Monaten überhaupt noch nicht bereit gefühlt habe, wieder arbeiten zu gehen und meinen Sohn quasi abzugeben, in Anführungsstrichen. Auch wenn es ja nur ein Abgeben an meinen Mann gewesen wäre, hat sich das zu dem Zeitpunkt irgendwie noch nicht richtig angefühlt. Und ich weiß, das ist super privilegiert, das sagen zu können. Ich konnte meine Elternzeit verlängern, weil das natürlich auch an, ja, finanzielle Einbußen geknüpft ist in der Regel. Aber wenn euch das möglich ist, dann versucht auch da flexibel zu bleiben. Und auch wenn ihr merkt, ach, der Kita-Start ist jetzt in 3-4 Wochen, aber mein Gefühl sagt mir, mein Kind ist noch nicht so weit und vielleicht bleiben wir noch 2-3 Monate zu Hause. Es wird sich irgendwie immer eine Lösung finden. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass ihr für euch als Familie eine gute Entscheidung trefft und dass sich halt alle dann mit der Art der Fremdbetreuung wohlfühlen.
Gutes Schlusswort.
Ja, ich hab manchmal so, ja, Momente.
Nicht nur manchmal, immer öfter, würde ich sagen. Ne? Passt schon. Nein, dann bleibt uns eigentlich, ja, das war so ein schönes Schlusswort, jetzt mache ich es kaputt hier gerade. Ja, es bleibt uns nur das Übliche. Wir haben schon gesagt, worum es nächste Woche geht, nämlich um die spezielle Eingewöhnung. Da werden wir wirklich drauf eingehen. Wie läuft die ab? Wie könnt ihr euch und euer Kind darauf vorbereiten? Was braucht ihr vielleicht auch vorab? Was hilft bei einer Eingewöhnung? Ja, werden so ein bisschen vorstellen, wie die Modelle sind, die bei einer Eingewöhnung ablaufen. Genau. Und ja, ansonsten findet ihr uns bei Instagram. Wir sind gerade, Schande über uns, nicht ganz so aktiv, wie wir es uns wünschen würden. Es ist unserem Alltag geschuldet. Aber was wir immer tun, ist regelmäßig unsere Nachrichten lesen. Also wenn ihr uns schreiben mögt und Fragen stellen mögt, dann immer her damit, weil das schaffen wir auf jeden Fall zwischendurch. Und wir melden uns in den Stories. Ihr könnt gerne damit machen. Und es wird natürlich trotzdem auf jeden Fall einen Beitrag zum Thema der Woche geben. Ja. Klickt euch rein und seid hoffentlich auch nächste Woche wieder dabei.
Genau. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis nächste Woche.
Tschüss.